Wir haben den Predigtext ja in Ausführlichkeit gehört. Ich lese gerade noch mal die letzten Verse. Als er dann aber die hohen Wellen sah, bekam er Angst. Er begann zu sinken und schrie: Hilf mir, Herr! Sofort streckte Jesus seine Hand aus, fasste Petrus und sagte: Du hast zu wenig Vertrauen. Warum hast du gezweifelt? Dann stiegen beide ins Boot und der Wind legte sich. Das ist schon eine interessante und herausfordernde Geschichte, die so ganz aus unserem normalen Alltag herausfällt. Wer käme von uns schon auf die Idee, übers Wasser gehen zu wollen? Und mir fällt da ein Witz ein, dazu erzähle ich kurz. Unser früherer Bundeskanzler Helmut Kohl hat etwas darunter gelitten, dass sein Image in der Öffentlichkeit nicht so gut war. Er war ja immer in Österreich am Wolfgangsee im Urlaub und ist da so am See entlang gegangen und hat sich so gewünscht: Ach Menschenskind, wenn ich nur etwas ganz Außergewöhnliches könnte. Da erscheint ihm eine gute Fee und sagt: Du hast einen Wunsch frei. Sagt er: Ich wünsche mir, dass ich übers Wasser gehen könnte. Bitteschön. Der geht tatsächlich über den Wolfgangsee. Zwei Urlauber gehen am Strand entlang und sehen ihn und sagen, sagt der eine zum anderen: Guck mal da, der Kohl, nicht mal schwimmen kann er. Ich möchte mit euch heute darüber nachdenken, wie wir uns fühlen und verhalten, wenn plötzlich neue und noch größere Probleme auf uns zukommen als die, die wir gerade gemeistert hatten. Petrus hatte die Füße aufs Wasser gesetzt. Er war ausgestiegen. Das war doch wirklich ein ungeheurer Schritt. Das größte Problem schien gemeistert. Zunächst funktionierte das Gehen auf dem Wasser tatsächlich. Das Wasser trug ihn. Doch dann holte ihn die Realität ein. Er bemerkte plötzlich, wie stark der Sturm war. Man könnte sagen, er sah förmlich den Wind. Matthäus will mit dieser kurzen Textpassage bestimmt keine Diskussion über Möglichkeiten und Grenzen der Physik lostreten. Möglicherweise möchte er deutlich machen, dass sich zuweilen auch jemand, der schon eine Weile die Jüngerschaftsschule Jesu durchlaufen hat und im Glauben unterwegs und gefestigt erscheint, trotzdem sich von einem Sturm umblasen lässt. Mir ist der Sommer vor ein paar Jahren noch in guter Erinnerung, als durch den komplizierten Fußbruch meiner Frau von jetzt auf gleich alle Urlaubspläne platzten, die wir so hatten. Und wir hatten den Urlaub damals bitter nötig. Dann verlief die OP gut und die Perspektive besserte sich. Als aber die Nachricht kam, dass eine erneute OP nötig wäre und der ganze Mist von vorne beginnen sollte, ganz ehrlich, da sah ich auch den Wind. Und zwar heftig. Es geschah genau das, was Petrus beim Gang über das Wasser erlebte. Die scheinbar so feste Glaubensbasis, die glitt mir unter den Füßen weg. Ich sah den Wind und war komplett von der Rolle. Mein ach so fester Stand im Glauben bekam ganz schön Schüttelfrost. Viele Psychologen haben sich damit beschäftigt, wie Menschen nach starken traumatischen Erlebnissen auf diese persönlichen Schicksalsschläge reagiert haben. Sie untersuchten Menschen mit schweren Krankheiten, Kriegsgefangene, Opfer von Entführungen und Geiseldramen und so weiter. Es zeigte sich, dass Menschen grundsätzlich auf zwei Arten auf solch einschneidende negative Erlebnisse reagieren. Die erste Art: Viele sind so niedergeschmettert, dass sie lebenslang nicht mehr richtig auf die Beine kommen. Ein Freund von mir verunglückte 1972 mit 20 Jahren tödlich. Er war das einzige Kind der Familie. Vor allem seine Mutter hat dies nie mehr verkraftet. Nie. Zweitens, andere dagegen zeigen eine Art elastische Unverwüstlichkeit. Sie überleben nicht nur, sondern ihre Widerstandskraft und Fähigkeit zum Lösen von Problemen, sie wächst sogar noch. Man fand drei wesentliche Eigenschaften solcher unverwüstlicher Menschen. Erstens, sie versuchten in jeder Situation möglichst viel Einfluss auf ihr Schicksal zu nehmen, statt sich einfach in die Opferrolle fallen zu lassen. Sie gingen aktiv an die Probleme ran und taten, was ihnen möglich war, um wieder vorwärts zu kommen. Und wenn es auch nur kleine Stückchen waren. Zweitens, sie zeigten besonders viel Zivilcourage und weigerten sich, ihre Prinzipien und Werte über Bord zu werfen. Und drittens, sie sahen einen Sinn in ihrem Leben, hatten eine Lebens- und eine Zukunftsperspektive. Es gibt in der Bibel ein allseits bekanntes Beispiel für jemanden, der auch dem Sturm ins Auge schaute, und das gleich mehrfach. An ihm werden wir auch die drei Eigenschaften unverwüstlicher Menschen wiederentdecken. Dazu müssen wir zurück ins Alte Testament, ins erste Buch Mose, die Kapitel 37 bis 46. Ich wollte die jetzt nicht als Predigtext lesen lassen, es hätte wahrscheinlich den Zeitrahmen dezent gesprengt. Und ich muss jetzt leider dann auch halt diese Josefs Geschichte als bekannt voraussetzen. Wer es nicht so im Einzelnen weiß, nochmal 1. Mose 37 bis 46, überaus spannend. Es geht um Josef und seinen Gang über das Auf und Ab der Wellen seines Lebens. Das Leben Josefs war ja so eine richtige gute Nachricht, schlechte Nachricht Geschichte. Ihr kennt vielleicht auch den Witz von den beiden Fußballern. Jetzt muss ich schon wieder einen Witz erzählen, weil der passt auch so gut. Also es waren zwei ältere Herren, die schon im Rentenalter waren, aber immer noch gerne Fußball gespielt haben. Und weil sie gerne Fußball gespielt haben, haben sie sich gegenseitig versprochen, du, wer von uns als Erster stirbt, der versucht irgendwie dem anderen mitzuteilen, im Traum oder durch eine Erscheinung, ob im Himmel auch Fußball gespielt wird. Das haben sie sich versprochen. Wenig später ist der Erste gestorben. Und tatsächlich, er erscheint im Traum dem anderen. Und er sagt, ich habe zwei Nachrichten für dich, eine gute und eine schlechte. Er sagte, die gute zuerst. Im Himmel wird auch Fußball gespielt. Und die schlechte? Wir haben nächste Woche ein Spiel. Du bist aufgestellt. Josef ist Papas Liebling. Gut für ihn. Die Brüder hassen ihn dafür. Schlecht. Er bekommt einen schicken Mantel. Schön für ihn. Die Brüder verkaufen ihn. Ausgesprochen schlecht. Er bekommt einen Top-Job, wird Vizepräsident bei Daimler Ägypten und sieht aus wie Tom Cruise. Das ist doch super. Potiphars Frau sieht das ähnlich und möchte mit ihm ins Bett. Höchst gefährlich. Josef widersteht der Versuchung. Sehr gut. Die Frau ist sauer auf ihn und verleumdet Josef. Weil die ägyptische Gesellschaft für die Problematik der sexuellen Belästigung von Männern am Arbeitsplatz noch nicht wirklich sensibilisiert war, fliegt Josef in den Knast. Ausgesprochen schlecht für ihn. Er bewährt sich als Traumdeuter. Ein Diener des Pharao kommt frei. Prima für Josef. Der Diener vergisst ihn aber. Er verrottet weiter im Gefängnis. Geht's noch schlechter? Wir kennen den Ausgang der Geschichte ja alle, hoffe ich. Insofern können wir vom Ende her denken und die Spuren Gottes erkennen. Doch Josef weiß das in der jeweils konkreten Situation ja nicht. Er muss oft mit dem Schlimmsten rechnen. Aber was kennzeichnete das Verhalten des Josef, dem immer wieder der Wind massiv ins Gesicht blies? Da ging es um Leben und Tod. Gehen wir nochmal an den Anfang. Der schicke Mantel des Josef war das deutlich sichtbare Zeichen. Ich bin was Besonderes. Josef war Papas Liebling und trug diesen Mantel auch mit einem entsprechenden Selbstbewusstsein. Er trug seine Bevorzugung wirklich sichtbar zur Schau. Für die Brüder wurde jede Begegnung mit dem Brüderchen im Designerklamotten zum Stachel im Fleisch. Das Maß war voll. Als er dann noch mit seinen Träumen prahlte und ihnen sagte, der Traum mit den Garben, er hatte Garben auf dem Feld gebunden und die Garben der Brüder verneigten sich vor ihm, und mit Sonne, Mond und Sterne, die haben es nämlich auch vor ihm verneigt, waren natürlich Vater, Mutter, Brüder gemeint, ne? Die haben die gar nicht cool gefunden. Aber er sagte, ja, freut euch doch für mich. Guckt mal, was ich für ein toller Hecht bin. Komm, wir üben mal. Verbeugt euch doch bitte vor mir. In Mose 37,8 lesen wir ganz ausdrücklich, wegen seiner Träume und weil er sie so offen erzählte, hassten ihn seine Brüder noch mehr. Und Josef setzt noch eins drauf. Denn das mit der Sonne, Mond und Sterne, das beinhaltete ja auch seinen Vater und seine Mutter. Also unglaublich. Und das hat er einfach so nonchalant denen auch noch mitgeteilt. Er war überzeugt, Großes zu erreichen, berühmt und mächtig zu sein. Er trug den Mantel. Im übertragenen Sinn, er ging auf dem Wasser. Und dann kam der Sturz in die Zisterne und der Verkauf an die Sklavenhändler. Josef blies der Wind ins Gesicht. Er sah den Wind förmlich. Und das war nicht nur ein laues Lüftchen. Jetzt musste sich zeigen, wie sein Charakter wirklich aussieht. Wir erkennen leider oft unser wahres Ich erst dann, wenn uns der Wind des Lebens ins Gesicht bläst. Wenn wir im Angesicht des Sturmes entdecken, wo unsere Möglichkeiten und vor allem unsere Grenzen liegen. Ich komme zurück auf die erste Eigenschaft unverwüstlicher Menschen. Sie resignieren nicht, bleiben nicht einfach passiv. Viele Opfer von Entführungen und Geiselnahmen berichten, dass das Schlimmste in ihrer Situation der totale Kontrollverlust, das Ausgeliefertsein gewesen sei. Diejenigen, die in einen Zustand passiver Akzeptanz und Selbstaufgabe verfielen, hatten die geringsten Überlebenschancen. Ähnliches wird von Kriegsgefangenen und KZ-Häftlingen berichtet. Wer es schaffte, ein gewisses Gefühl von Kontrolle über die Zukunft zu behalten, statt in Resignation zu verfallen, der kam besser davon. Vielleicht kennt jemand das Buch Papillon, in der das Leben eines Strafgefangenen und seine diversen Fluchtversuche geschildert werden. Er konzentrierte sich immer auf die winzigen Möglichkeiten und Dinge, auf die er noch Einfluss hatte und überstand die schlimmsten Haftbedingungen. Er gab sein Lebensziel, die Freiheit, niemals auf. Von Josef wissen wir um seine Beziehung zu Gott und wir lesen in Kapitel 40, Vers 21, aber der Herr in seiner Treue stand ihm bei. Die äußeren Umstände als Sklave, verraten und verkauft in fremdem Land mit fremder Sprache, rechtlos und besitzlos. Was ließ Josef dem Sturm ins Auge blicken? Ich denke, es war seine innere Freiheit der Beziehung zu Gott. Die konnte ihm keiner nehmen. Übrigens begegnet uns das in der Bibel immer wieder, auch im Neuen Testament, nicht nur in den Heldengeschichten des Alten Testaments. Petrus ließ sich die Evangelisation später nach der Auferstehung nicht verbieten, obwohl dies die Freilassung aus dem Gefängnis bedeutet hätte. Er saß im Knast. Paulus und Silas veranstalteten eine Art Lobpreisgottesdienst im Gefängnis. Und die Gefangenen hörten zu. Der Glaube besagt, dass wir mit Gott an unserer Seite niemals nur hilflose Opfer sind. Selbst wenn die äußeren Umstände das nahezulegen scheinen. Und Josefs Situation passte jetzt aber nur absolut nicht zu seinen Träumen, die er gehabt hatte. Aber aufgeben? Nein. Er setzte seine Fähigkeiten ein und stieg auf. Er versuchte, die Situation aktiv zu beeinflussen. Es ist immer leichter aufzugeben, als durchzuhalten. Es ist leichter, Türen schlagend aus dem Raum zu laufen, als zu bleiben und Konflikte zu lösen. Es ist leichter, sich beleidigt in den Schmollwinkel zu begeben, als sich den Problemen zu stellen. Und es ist leichter, anderen die Schuld für eigenes Verhalten zu geben, anstatt sich hier an die eigene Nase zu fassen. Wenn das Leben anders läuft, als man sich das vorgestellt hat, dann sieht die Alternative aufgeben immer recht verlockend aus. Wachstum aber entwickelt sich dort, wo man sich Aufgaben stellt, obwohl man lieber weglaufen möchte. In Situationen, die mir nicht passen, treu zu sein, weiterzugehen, obwohl man die Wellen sieht, nur so werden wir entdecken, dass wir nicht alleine sind. Josef kletterte dann die Karriereleiter hoch. Er schien es geschafft zu haben. Doch die nächste Entscheidungsschlacht kam prompt. Potiphars Frau kreuzte seinen Weg. Ich nehme mal an, dass sie keine Schreckschraube war, die keine Versuchung für ihn dargestellt hätte. Würde Potiphar überhaupt etwas mitkriegen von einem Techtelmechtel? Josef widerstand. Er wollte das Vertrauen des Potiphar nicht enttäuschen. Seine Werte, für ihn die Gebote Gottes und eine Vertrauensbasis zwischen Menschen, ließen ihn standhaft bleiben. Irgendwann wurde die Versuchung jedoch regelrecht handfest, die griff zu. Jetzt half kein Argumentieren mehr. Jetzt half nur noch die Flucht. Hier liegt ein ganz wesentlicher Punkt für den Umgang mit Versuchungen. Wenn wir immer wieder an derselben Stelle ein Problem haben, dann hilft manchmal nur noch das Weglaufen. Wir müssen uns bestimmten Situationen nicht ausliefern. Wenn wir mit bestimmten Menschen immer nur Knatsch haben, immer nur, obwohl wir das Beste versuchen, dann hilft an der Stelle manchmal auch ein klares Nein, ich brauche den Kontakt nicht mehr. Er hilft uns beiden nicht. Da muss manchmal einfach die Flucht, ein Schnitt, wie man das nennen will, her. Hätte Josef nachgegeben, hätte er den einzigen Menschen betrogen, der ihm vertraute. Potiphar hatte ihn wirklich nach oben gebracht in dem fremden Land. Und Potiphars Frau war das aber egal. Sie ging auf die Argumente Josefs nicht ein. Josef achtete aber die Gebote Gottes so hoch, dass ihm die Folgen seiner Flucht ohne Gewand nicht so schlimm erschienen wie der Vertrauensbruch. Ich kann mir vorstellen, dass er Gott sein Herz ausgeschüttet hat über diese missliche Situation und dass er schon wieder seine Träume schwinden sah. Für uns gibt es auch einen solchen Fluchtpunkt. Das Kreuz Jesu, dort ist der richtige Platz, wenn wir vor Versuchung fliehen. Es geht nämlich nicht nur ums Weglaufen, weil dort einer ist, dort einer hing, der die tiefste Nacht hinter sich gebracht hat, der hindurchgegangen ist und uns sagt, hier hängt auch deine Versuchung, hier hängt auch das, was du zu schleppen und zu tragen hast und sei es noch so schwer, hier hängt es, hier ist es quasi festgenagelt. Diese Not, diese Versuchung muss nicht über dich herrschen, weil ich sie ans Kreuz getragen habe. Josef wird verleumdet und fliegt in den Knast, wieder mal. Ich nehme mal an, dass seine Stimmung nicht gerade positiv war, dass er vielleicht zu Gott geschrien und ihn gefragt hat, was das alles denn soll. Und wieder lesen wir kleine, aber entscheidende Worte. Aber der Herr in seiner Treue stand ihm bei. Er verschaffte ihm die Gunst des Gefängnisverwalters. So steht es in Kapitel 39, Vers 21. Gott rettete Josef nicht vor dem Gefängnis. Er scheint seine Kinder oftmals nicht zu verschonen, sondern durch tiefes Leid gehen zu lassen. Manchmal bleiben uns dabei im Blick auf die Geschichte auch nur Fragen, die wir Gott sicher eines Tages einmal stellen dürfen. Auch in unserer ganz persönlichen Geschichte gibt es Situationen, wo wir uns fragen, was soll denn das bitte? Und die Fragen sind berechtigt. Aber Josef ist es lieber, ohne alle Annehmlichkeiten zu leben, als ohne Gott. Er gibt nicht auf, er zerfließt nicht im Selbstmitleid, auch ein wichtiger Punkt, sondern wendet sich anderen Menschen zu. Das ist überhaupt ein gutes Rezept gegen Selbstmitleid. Sich um andere kümmern, die Perspektive des eigenen Nabels mal zu verlassen. Josef sucht und entdeckt so den Sinn in seinem Gefangenendasein. Auch das ist übrigens vielfach in Schilderungen von Gefangenen in Terrorregimen belegt. Gefangene, die keine starken Überzeugungen mitbrachten, kamen wesentlich schlechter in Lagern zurecht als solche, die wussten, dass sie für ihre politischen oder religiösen Überzeugungen litten. Dort, wo Menschen einen Sinn in ihrem Leben außerhalb ihrer selbst hatten, gelang eher das Überleben. Josef wandte sich im Gefängnis zwei Mitgefangenen zu. Er nahm wahr, dass sie sehr betrübt waren und wurde aktiv. Er badete nicht mit ihnen im gemeinsamen Leid. Er kapselte sich nach seinem tiefen Sturz nicht einfach ab. Wenn das Leben nicht nach den eigenen Vorstellungen verläuft, vergisst man oft, dass auch andere Menschen Probleme haben. Die Welt schrumpft auf den eigenen Schmerz und das eigene Ich zusammen. Das ist paradox, aber Ich-Bezogenheit ist im Grunde selbstzerstörerisch und bringt Einsamkeit hervor. Josef dagegen geht auf seine Mitgefangenen zu. Ihn interessiert wirklich ihre tiefe Traurigkeit und er kümmert sich um ihre Gedanken. So verlieh er seinem Dasein Sinn. Für Josef mag dieses ganze Wechselbad der Gefühle vielleicht auch ein Erziehungsprozess gewesen sein, der ihn möglicherweise von seiner Überheblichkeit heilte, sodass er später mit seiner Macht dann richtig umgehen konnte und zum Heil für seine Familie und ja, zum Heil für ein ganzes Volk wurde. Davon steht allerdings nichts im Text. Fakt ist jedoch, dass er an den Problemen wuchs, weil er sich ihnen stellte und nicht resignierte. Die Stürme seines Lebens lehrten ihn Dinge, die er vielleicht sonst nicht gelernt hätte. Wir wachsen auch nicht an Dingen, die uns leicht von der Hand gehen. Ein Sportler trainiert immer ein bisschen über den Ermüdungspunkt hinaus, um bessere Leistungen zu erzielen. Vom ehemaligen Weltklasse-Basketballer Michael Jordan weiß man, dass er eine Stunde früher zum Training kam als seine Mannschaftskameraden und nach einem wirklich anstrengenden Training noch mehrere hundert Korbwürfe machte, als die anderen schon längst mit dem Duschen fertig waren. Josefs Tage im Gefängnis wurden zu Wochen und Monaten. Was mag er gedacht, wie oft mit Gott gehadert haben? Der Mundschenk hatte ihn schlicht vergessen. 2 Jahre. Wie oft hat er seine Träume wohl als Trugbilder angesehen? Gott war aber noch lange nicht mit ihm fertig. Er hatte Großes mit ihm vor. Wir wissen, dass Josef seinen Brüdern später bei ihrer Begegnung sagen wird, ihr hattet Böses mit mir vor, Gott aber hat es zum Guten gewandt. Denn er wollte auf diese Weise vielen Menschen das Leben retten. Davon wusste Josef zu dem Zeitpunkt aber noch nichts. Er hatte nur mehrfach erlebt, wie ihm sein Mantel des selbstbewussten und überheblichen Ichs geraubt wurde. Er hatte vielleicht erst jetzt verstanden, was es heißt, dass Gott allein genügt, auch wenn man alles verloren zu haben scheint. Gott alleine genügt. Der Anruf Jesu an Petrus, Petrus, komm, steig aus dem Boot und komm mir entgegen, genügt. Solange Petrus sich darauf verließ, trug das Wasser. Der Blick auf Jesus lässt auch bei Gegenwind eben nicht die Orientierung verlieren. Solange in unserem Leben alles einigermaßen glatt läuft, solange nur ein laues Sommerlüftchen unser mehr oder weniger faltiges Gesicht streichelt, steht unser Glaube kaum auf dem Prüfstand. Wenn uns allerdings der Sturm um die Ohren bläst, dann hilft nur ein Fixpunkt. Dieser Fixpunkt ist allein Jesus. Die Boothocker, die konnten Petrus nicht helfen. Der Blick auf die widrigen Umstände, der zieht tiefer nach unten. Zerplatzte Lebensträume fixieren den Blick nach hinten. Es hilft aber nur der Blick nach vorne. Sich festmachen an der Lebensperspektive, die Ewigkeitsqualität hat. Vor uns liegt ein Leben in Herrlichkeit. Das ist nicht immer leicht zu glauben, wenn man im Sumpf steckt. Wenn die schlechten Nachrichten über einem zusammenschlagen, wie die Wellen im Sturm. Ich habe das kürzlich bei mir erst wieder erlebt. wie sehr einem die geballte Ladung verschiedener schlechter Nachrichten, die fast zeitgleich auf mich einstürmten, den Boden unter den Füßen wegzuziehen droht. Und dann fängt das Rad der Gedanken sich an zu drehen. Und man weiß fast gar nicht mehr, wie man von dem Karussell runterkommt. Doch auch hier hilft der Blick auf Jesus. Den jungen Mann, der nach 3 Jahren Wanderprediger-Dasein die Dinge scheinbar auch nicht gerade gut in den Händen hielt. Es lief nicht gut für ihn. Auch er bekam einen Mantel, der seine Königswürde symbolisieren sollte. Doch dazu den Spott und die Häme und die Schläge. Auch ihm wurde der Mantel entrissen, gefoltert, verraten, verlassen. Wieder ein Träumer, dessen Leben in einer Enttäuschung endete. Aber auch diese Geschichte war nicht zu Ende. Am 3. Tag haben die schlechten Nachrichten ihre zerstörerische Macht für immer verloren. Bis heute, für alle Zeiten. Wir haben keinen Grund, uns von schlechten Nachrichten und widrigen Umständen von Gott trennen zu lassen und im Wind und den Wellen des Lebens abzusaufen. Die Situationen können schwer sein und können unsere Kraft bei weitem übersteigen. Da gibt es nur die beiden Möglichkeiten, sich mit diesen Sorgen und allem in den Sumpf ziehen zu lassen oder auf den zu schauen, der gesagt hat, es ist vollbracht. Ich nenne zum Schluss nochmal die 3 wichtigen Eigenschaften für Menschen, die den Wind sehen und ihm trotzen. Sich nicht willenlos treiben lassen ist das Erste. Wir können mit Gott aktiv gegen zerstörerische Dinge angehen. Wir müssen uns nicht treiben lassen. Aussteigen und den Fuß aufs Wasser setzen ist etwas Aktives. Wir müssen es tatsächlich wagen, gegen alle Gefühlswallungen zu hoffen. Das ist nicht leicht. Es erfordert Mut. 2. Sich an Werten festhalten. Und da haben wir was. Wir haben Gottes Wort, seine persönliche Ansprache an uns. Das sind mehr als nur Lebensprinzipien. Das ist Gottes verbürgte Zusage, dass er zu uns steht und wenn der Sturm noch so fest bläst. Es gibt nirgendwo eine bessere Zusage. Ich bin bei euch alle Tage, nicht nur sonntags, bis an der Weltende. Und 3. den Sinn unseres Lebens in der Gemeinschaft mit Gott im Blick haben. Wir haben nicht irgendeinen Sinn im Leben gefunden, irgendetwas Höheres, sondern eine Ewigkeitsperspektive. Von dort her bekommt alles andere seinen Stellenwert. Der ewige Gott, will mit uns, mit jedem persönlich Gemeinschaft haben für immer. Gibt es etwas Größeres? Lasst uns den Stürmen des Lebens mutig entgegentreten, auch wenn einem manchmal Mut und Kraft fehlt. Und dann dorthin schauen, wo der Sieger alles vollbracht hat.